willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Benjamin Müllemann. Er ist Ständerat aus dem Kanton Glarus und FDP-Mitglied. Danke für den Besuch. Ich habe bei den Ständerat schaue ich immer auf einen symbolischen Wein. 1848, kommt zwar aus dem Kanton Bern. Glarus hat Wein, habe ich mir sagen. Aber
haben wir, ja. Also, danke für die Einladung zuerst. Wir haben Wein und man kann das sogar trinken.
Ja, ja. Ich glaube, Sie müssen Ständeratspräsident werden. Dann können Sie nämlich in der Galerie deshalb sagen, da muss jetzt klar
Wein. Dann kann man den eigenen Wein mitbringen.
Gut, ja. Spätestens dann tun wir auf das anstoßen.
Zum Wohl.
Ja, mit Ihnen habe ich abgemacht und ich will da unbedingt darüber reden, über die finanzpolitischen Herausforderungen der Schweiz. Das tönt jetzt für Zuschauerinnen und Zuschauer wahnsinnig langweilig, aber es ist Ihr Geld, das ausgegeben wird. Sie haben ein bisschen Furore gemacht im Ständerat, Sie haben einen Antrag durchgebracht, der ziemlich viel sparen will. Und Sie haben auch gesagt, wie die Hälfte bei der Entwicklungszusammenarbeit, der Rest in der Verwaltung, auch in der Armee, gehen wir vielleicht später noch darauf ein. Aber die Herausforderungen sind ja riesig, das muss man vielleicht sagen. Oder damit die ganze Rechnung aufgeht, ich muss jetzt auf meinen Zettel schielen, müssen wir ein strukturelles Defizit beseitigen von 3 bis 5 Milliarden pro Jahr, die wir werden haben. Wir sollten die Armee wieder aufrüsten, vor allem auch, wenn Donald Trump vielleicht wirklich Präsident wird. Das würde nochmal 1 Milliarde pro Jahr kosten bis 2028. Und die 13 AV-Rente kostet der Bund irgendwo zwischen 900 Millionen und vielleicht 1,8 Milliarden pro Jahr. Wenn man es zusammenzählt, kommt man auf 7, 8 Milliarden, die man müsste einsparen. Kann man das überhaupt zuerst?
Ich glaube, man muss es probieren. Das ist das Allerwichtigste. Oder? Sie haben es gesagt, es geht um das Geld von der Schweizerinnen und Schweizer, die Leute, die hier leben. Und schlussendlich ist es weh, im privaten Haushalt auch. Ist es auch hier im Bundeshaushalt so, man kann nicht mehr Geld ausgeben, als man zur Verfügung hat, als man einnimmt jetzt im Fall vom Bund. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel die Steuern erhöhen. Ich bin nicht sicher, ob das die Bevölkerung will. Man kann Schulden machen. Das ist die denkbar schlechteste Option aus meiner Sicht, weil das einfach nicht zukunftsträchtig ist. Und die dritte Möglichkeit ist halt eben wirklich schauen, wo kann man Einsparungen machen, wo kann man sich einschränken oder wo kann man das Wachstum.
Genau.
Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Immer wenn ja von Sparen geredet wird und jetzt wird gekürzt etc., das stimmt ja gar nicht. In den meisten Fällen geht es beim Bund darum, dass man irgendwo das stetige Ausgabenwachstum, dass man das vielleicht ein bisschen dämpft oder plafoniert.
Jetzt Ihre Vorschlag eben, gehen wir darauf ein. Das war ein Antrag, der ist durchgekommen, ich glaube 24 zu 18 im Ständerat, 50% in der internationalen Zusammenarbeit, in der Entwicklungshilfe und eben dann der Rest in der Verwaltung oder auch in der Armee selber.
Ja, also,
wie sieht das aus jetzt?
Also es ist ja in dem Fall, wo Sie ansprechen, ist es ja um die Armeebotschaft gegangen. Genau. Ein Zahlungsrahmen von irgendwie grob 26 Milliarden, die der Bundesrat für die nächsten 4 Jahre eingeplant hat. Und das Parlament, und da ist man sich grossmehrheitlich einig, will eigentlich schneller als der Bundesrat die Armee stärken. Wir haben die Verteidigungslücken und die Lücken will das Parlament eigentlich schneller als der Bundesrat schliessen. Und das kostet dann halt ein bisschen mehr. Also sprich, in dieser Armeebotschaft hat das Parlament will nicht 26 Milliarden, sondern rund 30 Milliarden einstellen.
Genau.
In den nächsten 4 Jahre. Und ja, irgendwoher muss man die zusätzlichen 4 Milliarden holen. Und dann ist ein Vorschlag ist ja gewesen, aus der Kommission raus, aus der Vorberatenden, ja, wir kompensieren das alles bei der internationalen Zusammenarbeit. Und mein Antrag ist so dann, der Einzelantrag ist so der Kompromiss gewesen. Ja, es ist unrealistisch, das Gesamte bei der IZA zu kürzen. Sagen wir doch die Hälfte und dann aber auch noch in den anderen Bereichen, bei der Armee selber. Also dort ist auch das Effizienzprogramm im Gang, das hat die Armee selber angestoßen. Und dann bei den anderen grossen Botschaften, dass man dort kompensiert. Das hat dann für eine grosse Aufregung gesorgt, aber schlussendlich muss man auch sehen, wir sind da bei der Armeebotschaft, bei der IZA-Botschaft, bei der Bildungsbotschaft, bei der Kulturbotschaft. Das sind alles eigentlich strategische Instrumente, die der Bundesrat zusammen mit dem Parlament wo das absegnet tut, eigentlich so die strategische Stoßrichtung und vor allem eben auch die finanziellen Prioritätensetzungen festlegt. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es jetzt über Franken 4 Milliarden sind und dann bei 13 2 Milliarden gekürzt.
Es ist immerhin, aber es ist schriftlich in dem Antrag
drin. Selbstverständlich ist es drin, aber es ist im Sinne von einer Prioritätensetzung und jetzt geht es, jetzt sind wir ja mitten in der Budgetdebatte und jetzt geht es dann ans Eingemachte. Jetzt schaut man, was ist denn überhaupt realistisch umsetzbar, oder? Bei der, und schlussendlich ist es ganz klar, wird man Kompromisse machen müssen. Man wird bei der Armee nicht in dem Tempo können Führung gehen, wie vielleicht gewisse meinen. Man wird bei der IZA auch nicht in dem Mass können kürzen, wie gewisse das Gefühl haben, dass das macht einen Sinn. Also man wird sich da irgendwo müssen finden. Aber ich bin sehr der Überzeugung, wir müssen mehr Mittel in die Armee investieren, schneller Führung gehen, als der Bundesrat, einfach aufgrund von der Sicherheitslage, die wir haben auf dem Kontinent. Und dann müssen wir das irgendwie finanzieren. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung keine Steuererhöhungen will. Ich bin überzeugt, dass wir keine Schulden dürfen machen. Mhm. Also suchen wir doch die Mittel intern im Bundeshaushalt.
Mhm. Es hat ja immer wieder so Vorstöße gegeben, ja, man könnte ja irgendwie die Schuldenbremse eben gleich umgehen, mit irgendwelchen Fondslösungen oder befristeten Steuererhöhungen oder befristeten Ausgaben und so. Bis jetzt sind die alle gescheitert. Ich habe einfach aus langjähriger Erfahrung weiss ich, dass gut möglich ist, dass am Schluss irgendwie so ein Antrag doch wieder eine Mehrheit hat. Weil man natürlich, dass der Weg, den Sie vorschlagen, der ist wahnsinnig schwierig. Da tut man vielen Leuten auf die Füße trampen, die sagen, nein, die Ausgaben können jetzt nicht steigen oder vielleicht sogar kürzen oder so. Mhm. Wie ist die Stimmung?
Ja, das ist einfach der Weg des geringsten Widerstands. Oder? Man hat ein Ausgabenproblem. Also denkt man zuerst einmal, wir knöpfen uns die Bevölkerung vor und nennen das denen aus dem Portemonnaie. Mhm. Das geht doch nicht. Ich kann ja, wenn ich daheim ein Ausgabenproblem habe in meinem Privathaushalt, dann kann ich auch nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ich brauche jetzt da noch ein bisschen Geld. Dann kostet mich das wieder Zinsen, Amortisation. Ja, also da muss ich zuerst mal schauen, wo kann ich das allenfalls intern, wo kann ich mich irgendwo sonst einschränken.
Ja. Aber immer wenn dann die Entwicklungshilfe zum Beispiel im Ständerat war oder auch Kulturbotschaft im Ständerat war und so, dann hat eine Mehrheit nicht mehr sparen.
Ja. Eben, wir sind in diesen grossen Botschaften, in diesen Strategiepapieren.
In der Regel für 4 Jahre sind die.
Für 4 Jahre, wo man sich festlegt, was ist Strategie und wie ist der Zahlungsrahmen. Und überall sagt das Parlament, ja, da tun wir noch ein bisschen mehr und da tun wir noch ein bisschen mehr. Und am Schluss geht es einfach nicht auf. Aber die Musik spielt dann halt jetzt schon in der Budgetdebatte. Da geht es jetzt dann um die konkreten Budgetkredite. Und ja, wenn das Parlament eben da mehr investieren will und da vielleicht gleich viel, sich eben nicht einschränken in der Strategiepapier, dann muss der Maus halt dann am offenen Herz, wenn wir im Budget sind, dann muss man halt dort dann die Operationen vornehmen. Mhm.
Die Bundesrätin hat ja so eine Gruppe, die Studiengruppe von Serge Gaillard im Frühling eingesetzt, die hat ihren Bericht abgeliefert. Hilft jetzt das euch Finanzpolitiker beim Debattieren? Also es ist natürlich eher ein mittel- und langfristiges Papier, ihr müsst das Budget besprechen, aber auch den Finanzplan, oder? Aber ist jetzt das Rückenwind, um in die Richtung zu gehen, oder bringt das nicht viel?
Rückenwind ist es sicher, aber die Herausforderung wird natürlich nicht kleiner, wenn man eigentlich so an 3 oder 4 Orten parallel dran ist, am Mittel, am Geld, am Geld suchen. Oder einerseits, wenn wir die Armee stärken, müssen das irgendwo herholen das Geld, um ja, das zu finanzieren. Andererseits haben wir das strukturelle Defizit, das Sie angesprochen haben. Ja, wo man auch eben das, darum hat man die Aufgaben Subventionsüberprüfung gemacht. Darum hat die Gruppe Gaillard die Sparvorschläge entwickelt. Und dann jetzt in diesen 2 Themen, die ich jetzt erwähnt habe, da fischt man ja dann zum Teil im gleichen Teich hin, um eben Mittel zu holen. Das ist eine grosse Herausforderung. Dann kommt die 13. AV-Rente, die man auch noch muss finanzieren muss. Auch dort, ja, wenn man es nur mit Sparen will, macht der Bundesrat jetzt einen
Vorschlag. Er will die Mehrwertsteuer heben. Genau. Wie sehen Sie das, den Vorschlag vom Bundesrat?
Man wird dort kaum drum herum kommen und muss der Bevölkerung das auch aufzeigen, dass es halt Konsequenzen hat, der Entscheid. Aber das ist der Teil Mehrwertsteuer. Man könnte auch für die anderen Teile noch sagen, da tun wir jetzt einfach die Steuern auf. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehrheitsfähig. Bei der AV Also wenn es irgendwie geht ohne, dann ist es super, dann ist es toll. Mhm. Aber schlussendlich, eben, man hat mit wahnsinnig viel mehr Ausgaben beschlossen und hat kein Preisschild dran gehabt oder hat keine Gegenfinanzierung. Ja, also ich glaube, zuerst müssen wir jetzt wirklich unsere Hausaufgaben machen da im Parlament und alles Mögliche unternehmen, zum ersten Mal der Bevölkerung aufzeigen, dass ein Sparwille da ist und dass wir auch sparen können und uns einschränken können an gewissen Orten.
Also das war ja auch ein Votum gewesen. Ich hatte das zuerst subjektiv den Eindruck gehabt, aber auch die Vox-Analyse, die Umfrage, die man nach der Abstimmung macht, bei der 13. AV-Rente, hat ja gezeigt, dass ganz viele Bürgerliche, die dem Jahr zum Durchbruch verholfen haben, das gemacht haben, weil sie das Gefühl hatten, der Bund gibt ja überall Geld, jetzt bin ich einmal an der Reihe. Oder haben Sie das auch gehört? Oder ich meine, und das ist natürlich schon, wenn die Stimmen ins Parlament getragen werden können, dann müssen wir schon sagen, dann wäre die Hausaufgabe jetzt auch von den Parlamentariern, dass sie das ernst nehmen und irgendwo das machen, oder?
Das ist genau mein Punkt. Also ich habe das sehr, sehr oft gehört, ja, vor der Abstimmung zur AV und auch nachher. Jetzt müsst ihr halt tun, so quasi.
Ja.
Das ist euer Job, jetzt müsst ihr den Job auch machen. Ja.
Gut, möglicherweise gehört ein Ständerat das noch häufig, vor allem in einem kleinen Kanton, als eine Nationalrätin oder so, in einer grossen Stadt, die mehr in ihren Kreisen vielleicht ist. Oder? Aber das ist vielleicht eure Aufgabe, dann als Ständerat, das ein bisschen den Nationalräten ein bisschen rüberzubringen. Oder so. Ihr seid näher bei den Leuten, also vor allem in den kleinen Kantonen.
Ja, ich glaube, also ich erlebe es also in dem Parlament nicht so, dass es wahnsinnig viel Abgehoben hat. Ich glaube, wir sind ja grundsätzlich sehr, sehr nach bei den Leuten. Und, ich war kürzlich im Parlamentsbesuch und in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Und dort habe ich es jetzt ein bisschen anders empfunden als da beispielsweise. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, ja.
Ich glaube, wirklich die Erwartung ist da. Also eben, wie gesagt, das erlebe ich in meinem Kanton. Die Erwartung ist da. Macht eure Hausaufgaben zuerst, bevor ihr wieder bei uns ansaugt, um
heisst das auch
zum Steuern
aufzutun. Ja. Heisst das auch, Sie sind der Meinung, man muss ja für die Mehrwertsteuerhöhe wieder vor das Volk, oder? Das heisst, man muss irgendwie dann auch können sagen, schaut, wir haben das und das gemacht. Also gibt es da auch eine zeitliche, also von der Abfolge her?
Unbedingt, ja.
Ja. Weil sonst möglicherweise, also es droht ja schon, dass dann die Leute das ablehnen, die Mehrwertsteuererhöhung, und dann werden die finanzpolitischen Herausforderungen eben nochmal um 900 oder bis 1,8 Milliarden grösser. Ich meine, man muss dort dann schon noch Volk und auch die Stände überzeugen, jawohl, die möglicherweise 0,7 Mehrwertsteuerprozent, die müssen wir jetzt halt zahlen für das, was wir beschlossen
haben. Genau, dementsprechend muss man aufzeigen, man hat sonst alles Mögliche unternommen und es geht einfach nicht. Mhm. Aber ja, man kann nicht einfach kommen und sagen, es geht nicht und jetzt müssen wir halt, sondern man muss aufzeigen, was für Massnahmen hat man geprüft und diskutiert und ist nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Vielleicht kann ja sein. Mhm. Ich hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir es wirklich schaffen, in diesem Parlament auch Kompromiss zu finden und die Herausforderungen eben mehr zu investieren, strukturelles Defizit zu bewältigen, 13. AV-Rente finanzieren, dass wir die so weit wie es nur geht, mit Einschränkungen oder mit Sparmaßnahmen oder mit dem Absenken vom Ausgabenwachstum, dass wir die können bewältigen. So.
Ja, der SP will jetzt die Schuldenbremse abschaffen, oder? Das ist ein ganz anderer Weg, den die gehen.
Ja, das kann die SP will. Ich glaube, ich habe es eingangs ja gesagt, oder? Schulden machen ist das Dümmste, wo nur irgendwie, wo man sich vorstellen kann, weil schlussendlich belastet das die zukünftigen Generationen. Man muss nachher eine Zinsen zahlen, um die Schulden bewältigen. Und ja, man lebt einfach heute über das Verhältnis und die zukünftigen Generationen leiden nachher darunter. Man sieht, was in den umliegenden Ländern von der Schweiz passiert. In Frankreich beispielsweise macht der Schuldendienst bereits mehr aus als die Ausgaben für die Armee. In Italien ist man jetzt dann etwa auf dem gleichen Niveau. Und man kann, glaube ich, nicht sagen, dass die Länder vom Wohlstand her besser unterwegs sind als die Schweiz. Also, für mich eindeutig, klar, das macht absolut keinen Sinn.
Links würde sagen, ja, aber unsere Schulden sind ja so tief, oder? Wir sind irgendwie bei, je nachdem, wie man rechnet, bei 39-40% oder so. Und eben die anderen Länder, die Sie angesprochen haben, sind bei 90-95-100% oder sogar drüber, obwohl sie eigentlich nur 60%
dürfen. Ja, aber nur weil wir so tief sind, geht es uns doch so gut in diesem Land.
Ja, natürlich.
Also es ist nur darum, weil wir nicht dermassen Schuldzinsen müssen zahlen, können wir das Geld in andere Projekte investieren? Oder können wir den Sozialstaat so pflegen, wie wir ihn haben? Und der ist wirklich ausgebaut in diesem Land.
Also bei Corona haben wir in kürzester Zeit können 30 Milliarden ausgeben. Das geht nicht, wenn man bei 100% ist. Oder? Es ist einfach, manchmal... Sie sind jetzt Optimist, aber der finanzpolitische Grundsachverstand in diesem Parlament zweifle ich. Also das ist
wirklich eine Probe, die jetzt kommt. Man muss sich auch nicht also ich weiß nicht, was das für eine Idee ist. Den anderen geht es ja schlechter, dann orientieren wir uns an denen. Nein. Die anderen sollten sich an uns orientieren. Das Umgekehrte sollte der Fall sein. Die sollten auf das gleiche Niveau kommen wie die Schulden wie wir.
Ja.
Dann ging es wahrscheinlich allen besser, auf dem ganzen Kontinent, oder?
Das glaube ich auch. Und Europa muss auch eine Umkehrung durchmachen, weil wir müssen wieder selber für uns, auch wirtschaftlich, konjunkturell, wir müssen wieder selber auf die Kraft der Menschen auf dem Kontinent bauen, damit es uns gut geht, damit wir auch den Sozialstaat, der linksgrün so wichtig ist, finanzieren können. Sonst funktioniert es einfach nicht. Oder? Aber ich meine, wir müssen nicht über internationale Politik reden, aber wir müssen über unsere Beziehungen zur Europäischen Union reden. Wir wissen beide nicht, wie das genau rauskommt. Das muss man als Vorbemerkung machen. Es gibt einfach das sogenannte Common Understanding, das vor einem Jahr gekommen ist. Da stehen ganz viele Sachen drin. Und es wird wahrscheinlich irgendwo mit gewissen Abweichungen wird man dort landen. Aber im Grundsatz ist ja klar, die Verträge werden uns näher an die EU bringen. Es wird eine völkerrechtliche Verpflichtung geben zum Übernahme von EU-Recht, was es heute nicht gibt. Und dann gibt es ein Streitbeilegungsverfahren, wo anders ist, was es heute auch nicht gibt. Wie beurteilen Sie, wo wir da stehen? Und was sagt jetzt ein Ständerat Müllimann, was findet er, was muss dringend, was ist das zentrale Element jetzt für Sie, wenn es um die zukünftigen Beziehungen zur EU geht?
Also eben ganz wichtig ist, wir kennen nicht, was im Verhandlungsresultat steht. Auch bei uns in der Partei werden wir das dann einmal analysieren, wenn es dann so weit ist. Wir haben auch verschiedene Strömungen und müssen es dann einmal konsolidieren und irgendwo eine Haltung entwickeln. Für mich ist ganz wichtig, bei all dem, was da auf uns zukommt, dass wir, also Souveränität ist für mich ganz entscheidend, dass wir als Land, aber auch, dass unsere Kantone und unsere Gemeinden ihre Souveränität, so weit das nur möglich ist, können behalten. Dann dynamische Rechtsübernahme haben Sie angesprochen. Ist ganz, ganz vielen Leuten in diesem Land auch ein Dorn im Auge, dass wir auch dort Möglichkeiten haben. Dass wenn wir aus unserer Sicht bessere Lösungen haben, dass wir eben da nicht zu 100% gebunden sind. Also eben Souveränität so weit wie möglich. Ich versuche es so auf den Punkt.
Ja. Es hat natürlich mit dem, was wir vorher diskutiert haben, zu tun, dass wir einen eigenen Weg gehen können. Dass wir nicht,
oder? Ja, der eigene Weg, also wir haben ja vorhin, Sie haben das ein bisschen gesagt, oder? Der Kontinent ist wichtig, dass wir das da wie Menschen miteinander wieder stark werden. Also die Schweiz ist da, kann nicht sein Sonderzügli fahren, dann bin ich mir durchaus bewusst. Man ist eingebettet in diesem Kontinent und dementsprechend muss man die Beziehungen gut gestalten. Auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass man eben auf Augenhöhe ist. Mhm. Also es kann nicht sein, dass man da irgendwelche Unterwerfungsverträge, das ist ja so ein geflügeltes Wort, das immer wieder rumgeistert, müssen eingehen, sondern wir müssen für uns können sagen am Schluss, ja, zu dem können wir stehen, da können wir erhobenen Hauptes aus diesen Verhandlungen rausgehen. Mhm. Dann stimmt es für mich.
Mhm. Und jetzt die Souveränität, wie beurteilen Sie denn das? Ja, wenn wir am Schluss halt gleich eine völkerrechtliche Verpflichtung haben, um das Recht zu übernehmen. Und wenn wir es nicht machen, dann drohen Ausgleichsmassnahmen. Gewisse Leute sagen dem Sanktionen, aber es ist ja egal, wie man es nennt. Das ist ja dann schon eine schwierige Geschichte, genau für die Frage von der Souveränität.
Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Die Frage ist, wie sehen die Sanktionen aus? In welchen Bereichen finden die Sanktionen statt? Ich glaube, ganz zentral, wenn man jetzt das ganze Paket anschaut oder die einzelnen Elemente anschaut, ganz zentral ist für unser Land ist Personenfreizügigkeit.
Genau.
Dass man Wohnsitz, Grenzgänger, wer kommt arbeiten, wo finden wir Arbeitskräfte für den Handel. Ich meine, die EU ist der wichtigste, mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Das ist für uns, meine ich, das absolut zentrale Element in diesem ganzen Paket drin. Und wenn es zu Sanktionen kommt, ja, dann muss man halt schauen, kann man das tragen oder nicht. Beispiel auch mit den Kohäsionszahlungen.
Ja,
vielleicht noch ein anderes, ja. Oder? Da sind wahrscheinlich auch grosse Erwartungen da. Und da müssen wir uns auch fragen, ist es uns das wert schlussendlich? Mhm. Oder wie viel ist es uns wert?
Mhm. Also da gibt es, kann ich auch anschliessen, ich meine, da gibt es, die haben jetzt am Sonntag geschrieben von 450 Millionen pro Jahr. Ich habe das auch schon mal gerechnet, auch aufgrund von Norwegen. Ich komme einfach auf eine andere Zahl, ich komme auf 650. Mhm. Das ist, aber ich meine, das ist irgendwo zwischen 4 und 5 Mal mehr als das, was wir jetzt zahlen. Und jetzt, ich meine, ja, das ist wieder der Finanzpolitiker. Ja,
genau, und die Frage, wo ist der Gegenwert?
Eben. Genau, wir haben ein Handelsbilanzdefizit und ja. Ich meine, ich komme nicht raus, so als alter Freihandelsfan komme ich nicht raus, warum man muss zahlen für einen Marktzutritt. Mhm. Und die anderen machen es ja auch nicht, oder? Mhm. Also ist ja schon stossend, oder nicht?
Das ist ganz schwierig zu verstehen, ja.
Ja.
Völlig einverstanden.
Ein Erik Nussbaumer sagt, es sei einfach ein Solidaritätsbeitrag.
Ja, man kann das ja, so bezeichnen. Am Schluss
muss man
zahlen. Vielleicht einfach, ja, nein, zahlen. Man muss es ins Gesamtpaket irgendwo einrechnen. Aber ja, schlussendlich ist es Cash-out, oder? Und irgendwo muss man das herholen.
Ja. Und was Sie auch noch angesprochen haben, oder? Die Ausgleichsmaßnahmen, die müssen verhältnismäßig sein, höre ich, oder? Ja, aber und das würde das Schiedsgericht würde das beurteilen, ob es verhältnismäßig ist. Tönt eigentlich noch gut, aber das Problem ist ja, wenn wir dann ganz viele so Ausgleichsmaßnahmen haben in irgendeinem Bereich, dann geht so ein bisschen die Nadelstiche, die wir in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben, die gehen weiter und eigentlich wollen wir ja da so ein bisschen weg haben. Wir wollen Rechtssicherheit haben, wir wollen genau das eigentlich nicht mehr, was wir erlebt haben, mit Horizon, mit der Börse, mit der MedTech-Industrie.
Ja, das Gegenüber will das auch.
Sag ich's, ja.
Oder institutionell und überall die gleichen Rahmen, also Grundbedingungen und eben Streitbeilegung.
Schwierig, oder?
Ja, es ist schwierig. Und wir schauen es an, wenn es dann einmal da ist.
Noch ein letzter Punkt, den ich einfach aus der Wirtschaft höre, oder? Der Geltungsbereich. Ist noch schwierig, oder? Ich meine, was genau müssen wir denn übernehmen? Oder? Mhm. Da gibt's Leute, die sagen, ja, wir müssen nur ganz wenig, also eine Zahl, die rumschwirrt, da sind 30 Gesetze, müssen wir anpassen, mehr nicht. Und andere, also ich habe mit dem Regierungschef von Liechtenstein geredet, der redet von 12'000 Akten und Kompass-Initianten redet von 7'500 Rechtsakten oder so. Das ist so, nur schon der Unterschied ist so riesig, dass ich nicht weiss, ob wir dann wirklich Rechtssicherheit haben. Oder? Also, meine, das wäre ja ist auch ein Argument der Befürworter. Wie sehen Sie das?
Das ist ja eben ganz entscheidend, wie ist die Dimension am Schluss. Und eben, wir kennen es heute nicht. Mhm. Wir müssen es dann anschauen, wenn es da ist. Was ich glaube, ist ganz wichtig, und das ist von den Verhandlungen, jetzt bin ich so ein bisschen auf der übergeordneten Ebene, bei den Verhandlungen hat man das mal, im Gegensatz zu den früheren abgebrochenen oder gescheiterten Verhandlungen, hat man das mal sehr breit Bevölkerung oder insbesondere das Parlament ja einbezogen.
Genau.
Und auch angehört, hey, was sind eure Bedürfnisse, wo sind eure roten Linien, eben auch für die Dimension, die sie ansprechen. Und das hat wahrscheinlich der Verhandlungsdelegation oder unserer Seite schon auch gute Argumente gebracht, um mit den Verhandlungen zu sagen, wir haben uns dann intern abgestimmt und abgeklärt, wie weit kann man gehen und wie weit will man gehen, dass man eigentlich da müsste, dürfen erwarten. Das ist jetzt vielleicht eine kühne Vielleicht auch eine naive Vorstellung.
Wir wissen es einfach nicht, aber sagen wir eine Hoffnung auch.
Aber dass man eigentlich in einer starken Position, oder sicher in einer stärkeren Position
war als,
ja, als letztes Mal. Ja. Ja.
Jetzt gibt es ja noch die interne Debatte, also Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Mhm. Oder? Gewerkschaften fordern ziemlich viel, faktisch eine Gesamtarbeitsvertragspflicht, Mindestlöhne überall und dann also mehr Kontrollen und so. Wir müssen jetzt noch nicht auf Detail eingehen. Haben Sie das Gefühl, man muss dort nachgeben, damit man wieder so die Koalition hat, alle gegen die SVP oder irgendwie, also ja, damit man es am Schluss anbringt?
Nein, man muss einfach miteinander reden, aber okay. Sicher nicht einfach nachgeben. Also ist eigentlich der gleiche Fight wie in den Verhandlungen mit der EU, müssen wir intern die Fights ausfechten und schauen, wo bringen wir die besten Lösungen hin für das Land. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich finde es immer schlimm, wenn man, eben, bevor man überhaupt das Verhandlungsergebnis kennt, da schon gross seine Positionen bezieht und schon überall klar sagt, was geht oder was nicht geht, obwohl man gar nicht weiss, wo stimmen wir überhaupt.
Sie haben Personenfreizügigkeit angesprochen. Das ist sicher eine riesige Sache, auch wenn es dann möglicherweise zu einer Volksabstimmung kommt. Dort gibt es Signale, also irgendwo offenbar Brüssel hat gesagt, eine griffigere Schutzklausel gäbe es nicht. Mhm. Und dann wird auch debattiert, wie allfällige Sozialhilfeabhängigkeit einem Daueraufenthalt angerechnet wird oder nicht. Da ist man, glaube ich, noch ziemlich am Verhandeln. Was ist denn, ja, wenn man dort nicht viel rausholt oder so, weil das steht im Mandat drin, ja. Und ist auch eine Forderung von der FDP, auch eine Forderung vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, weil man dort, glaube ich, einfach Sicherheit haben müssen, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Ja, was soll denn der Bundesrat halt weiter verhandeln, wenn Sie jetzt sagen, wichtig ist, dass man verhandelt, oder soll er dranbleiben, im Dezember tun wir abschliessen?
Dann müssen wir, meine ich, hart bleiben.
Ja.
Also weiter verhandeln.
Ja. Das ist ja eigentlich, ich komme manchmal nicht raus. Der Ignacio Cassis hat immer wieder gesagt, lieber weiterverhandeln als ein schlechtes Abkommen.
Bin ich völlig gleicher Meinung.
Oder? Aber seine Leute tun manchmal völlig auf ja, pressant machen.
Ich weiss nicht, warum man sich der Druck auferlegt. Natürlich, ja. Weil man, sollte man irgendwann abschliessen, um eine Planungssicherheit zu haben im Land. Aber wenn es nicht gut ist, dann schliessen Sie doch den Vertrag nicht ab. Machen Sie ja privat auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Das frage ich mich manchmal auch, oder? Und noch die letzte Frage, weil ein Ständerat da sitzt. Ständemehrer wollte ich natürlich wissen. Oder? Ich meine, das war im Sommer eine grosse Geschichte, gewesen, weil das Bundesamt für Justiz gesagt hat, ja, man könne das oder man dürfe das gar nicht verfassungsmässig im Ständemehr unterstellen. Also am obligatorischen Referendum, wo dann Ständemehr gilt, zum präzise sein. Wie beurteilen Sie das?
Da sind wir wieder bei den Institutionen, die ich persönlich sehr, sehr hoch halte. Ich finde, man kann nicht, weil es einem jetzt gerade passt, etwas einfach einem obligatorischen Referendum unterstellen, weil es vielleicht gar nicht so ist. Aber es gibt ja, wie es so ist, gibt ja x Meinungen auch in diesem Fall. Und auch da würde ich zuerst einmal abwarten, wie sieht das Vertragswerk überhaupt aus. Und dann entscheiden, tun wir es im obligatorischen Referendum. Gleichzeitig ist ja noch die Initiative jetzt im Gang, die Kompass-Initiative, genau. Die eigentlich genau das anstrebt. Mhm. Eben, ich persönlich finde, man muss aufpassen, dass man nicht, das ist ein wichtiges Thema, sehr ein wichtiges Thema für unser Land, aber dass man nicht jetzt wegen einem Einzelfall quasi so ein bisschen seine Prinzipien über Bord wirft und sagt, ja, jetzt tun wir halt. Dann schiebt man einfach die Verantwortung ab, oder?
Aber man hätte das bei mir wie auch gemacht, das ist das Argument von denen, die das wollen. Ja. Und dann würden Sie sagen, kann man trotzdem sagen, ja, man macht es halt jetzt wieder anders. Dann könnte man auch sagen, das ist ein bisschen beliebig, oder?
Kann man vielleicht so sehen.
Es ist halt schwierig.
Am Schluss ist es auch nicht, ich glaube, es ist auch nicht entscheidend. Am Schluss ist entscheidend, dass man das Bevölkerung sich äußern, oder? Das ist das Wichtigste. Und man muss auch keine Angst haben vor dem Ständemehr. Wenn die Vorlage gut ist, dann werden auch die Stände dem zustimmen. Also, ja. Es ist ja das Schöne in diesem Land, dass wir demokratische Verhältnisse haben und dass wir uns äußern können.
Das ist sicher ein grosser Vorteil. Und ich bin froh, dass wir Debatten pflegen in den Medien. Danke für den Besuch, Benjamin Mühlemann. Danke für das Gespräch. Ein anderes Mal wieder. Und,
danke für die Einladung.
Auf gute Bundesfinanzen.
Wir schauen. Danke.
Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, ein Glöckchen abonnieren, einen Kommentar ist auch immer gut. Oder schreiben mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Schaltet wieder ein, wenn das nächste Mal ein Gespräch direkt aus dem Bundeshaus zu euch kommt. Merci.